Dieser Podcast wird unterstützt von DM Bio. Kaugummi-Eis und Köfte, Feldsalat und Ravioli aus der Dose. Der Volksmund sagt, du bist, was du isst. In Toast Hawaii stelle ich meinen Gästen viele Fragen, die sich nur ums Essen drehen. Fast nur. Das war ein tolles Kennenlernen mit dem Sternekoch Johann Lafer, mit dem ich kurz zuvor schon ein anderes Interview geführt hatte und der mir, womit ich aus irgendeinem Grund gar nicht rechnete, sofort das Du anbot. Wir waren also schon warm geredet, als wir einstiegen in Toast Hawaii, einstiegen in Geschichten und Erzählungen aus der Zeit, in der Johann 1957 in der Oststeiermark zur Welt kam und in einem klitzekleinen Ort aufwuchs, auf einem Bauernhof, wie er im Buche steht. Sein Vater arbeitete unter der Woche in einem Magnesitwerk. Johann, seine beiden jüngeren Schwestern und die Mutter hielten den Hof mit all den Tieren und Äckern am Laufen, oft bis an den Rand der Erschöpfung. Da war nichts mit Convenience Food oder anderem zivilisatorischen Schnickschnack. Was geerntet wurde, konnte zubereitet und gegessen werden. Wir sprechen darüber, wie aus dem kleinen Ministranten Johann ein so erfolgreicher Fernsehkoch wurde, warum es wichtig ist, nie zu vergessen, woher man kommt. Wir reden über Tortenschneider und Fruchtfliegen, Marmeladenbrote und Schnitzel, die Dessertküche an sich und das Leben als solches. Ganz schön viel also. Herzlich willkommen zurück aus der Sommerpause, liebe Toasties. Los geht's mit Johann Lafer. Herzlich willkommen. Lieber Johann.
Herzlich willkommen, liebe Bettina.
Du bist natürlich als Koch sehr bekannt und du hast eine interessante Herkunftsgeschichte auch. Du bist ganz anders mit Lebensmitteln groß geworden, weil du auf einem Bauernhof groß geworden bist. Du hast ein ganz anderes Verhältnis zur Natur, zu diesen Kreisläufen von Saat und Ernte und Verarbeitung und so weiter. Und darüber hinaus, glaube ich, lernen wir auch so ein paar Sachen kennen, die vielleicht so ein bisschen in Vergessenheit geraten sind und die möglicherweise wieder hochkommen. Zum Beispiel das Fermentieren. Das ist ja eine ganz alte Kunst, eine ganz alte Art, um Lebensmittel
haltbar zu machen.
Ja, klar. Und ich weiß nicht, habe nur ich das so wahrgenommen oder hast du auch das Gefühl, dass das so ein bisschen jetzt wieder so ins Gespräch gekommen ist, dass Leute sich darüber wieder mehr unterhalten?
Gut, fermentieren natürlich ist ja nicht gleich fermentieren. Und das muss man ja sagen, dass sehr vieles, was ja fermentiert oder süß-sauer eingelegt oder vergoren ist, natürlich aus der Mode gekommen war. Man hat einfach eine Zeit jetzt zurückliegen gehabt, wo die Frische im Mittelpunkt stand und das Thema Konserven wurde eingelegt, außer bei den Koreanern Kimchi, aus meiner Sicht nicht aktuell war. Aber ich freue mich, dass das wieder kommt und ich muss sagen, das ist auch gut so, dass man heute wieder nach Wegen der Konservierung sucht, die auch möglich sind ohne große Konservierungsstoffe. Denn man hat ja dieses Fermentieren sehr oft geopfert den neuen Produkten, indem man sagt, okay, ich mache jetzt einfach da Haltbarkeitsmittel rein oder sonstiges oder irgendwelche E-Nummern und das möchte ich ja sowieso als Mensch nicht, deswegen finde ich das schön. Ich meine, fangen wir nur mal an mit Sauerkraut. Jemand, der sich sehr gesundheitsbewusst ernährt, der weiß, dass Sauerkraut mit den Milchsäurebakterien und dem hohen Anteil an Vitamin C natürlich ein wunderbares Grundnahrungsmittel ist für die gesunde Ernährung. Und darüber hinaus gibt es ganz, ganz viele Dinge, die heute, wenn sie fermentiert sind, uns auch ein neues Geschmackserlebnis bieten.
In deiner Kindheit gab es keine Tiefkühltruhe. Also ich kann mir, was ja noch ein Konservierungsmittel ist, ist Salz, woran ich mich erinnere. Und es gibt
Räuchern. Also zuerst einsalzen, dann oder bökeln, dann räuchern natürlich.
Dann gibt es Sand. Ihr habt, glaube ich, das Wurzelgemüse damals.
Haben wir also aus der Erde gezogen und im Sand im Keller wieder eingegraben, sodass das also nochmal die nötige Feuchte hatte. Das ist heute eigentlich alles fast unvorstellbar. Dann hat man natürlich die Äpfel dunkel gelagert im Keller, auch in einem feuchten Raum, dass die Äpfel also nicht anfangen zu schimmeln oder auszutrocknen. Ja, es gibt schon sehr viele Dinge, die waren früher selbstverständlich und heute sind sie Gott sei Dank wieder ein bisschen modern geworden. Und ich finde es schön, wie gesagt, dass man das Spektrum der Küche immer wieder neu erweitert oder neu belebt.
Hansi, nennst du dich selbst, wenn du über dich als Kind sprichst?
Ja.
Als Hansi in der Oststeiermark groß geworden ist mit zwei jüngeren Schwestern und Eltern, die wahrscheinlich wenig Zeit hatten, sich um ihre Kinder zu kümmern. Ja. Dein Vater war unter der Woche, hat er in einem Magnesitwerk
gearbeitet. Genau, richtig. Und war nur am Wochenende zu Hause. Und auch selbst da, wenn er zu Hause war, war natürlich immer die Situation die, dass man so viel Arbeit noch auf dem Feld oder auch schwere Arbeiten hatte, die er dann sozusagen verrichten musste, um das System aufrechtzuerhalten, sodass dieses sehr persönliche, wir gehen da jetzt mal hin oder setzen uns mal auf die Bank oder reden mal oder machen mal das, leider Gottes ein bisschen zu kurz kam, was ich aber heute erst richtig weiß, damals konnte ich das nicht richtig zuordnen.
Man kann es verstehen, aber es kann einem trotzdem leid tun, ne? Dass man ja, so auch für einen selbst so ein bisschen, dass da vielleicht die Liebe...
Ich habe ganz oft gehört von Generationen, die so wie ich jetzt sind, dass sie in einer ähnlichen Situation groß geworden sind, weil das war ja damals ja schon noch die Aufbruchstimmung, die Zeit natürlich, wo jeder versucht hat, sich einen bestimmten Wohlstand zu erschaffen. Und da war ja auch die Einkommensmöglichkeit nicht so wie heute. Da hat man einfach versucht, dann aus eigener Kraft mit sehr viel Eigenleistung das eine oder andere neu zu konzipieren. Also ich weiß noch, als wir Haus gebaut haben, ich meine, das war ja eine Sensation damals. Und natürlich, wenn das alles auf dem Buckel des Vaters geschehen muss oder soll, aufgrund dessen, dass er arbeiten geht, dann kann man sich das heute gar nicht mehr vorstellen, dass es überhaupt noch geht. Da gab es keine Bank und keinen Kredit, sondern da hat man einfach aus Eigenmitteln mit dem Ersparten angefangen, Stück für Stück zuerst den Keller zu bauen, dann natürlich das Parterre zu bauen, dann den Dachstuhl und so ging das dann zu Ende.
Und man half sich wahrscheinlich auch gegenseitig, ja, ne? Weil die Menschen voneinander abhängig waren. Diese kleine Gemeinschaft in der Oststeiermark, das waren vier Häuser mit den Menschen dazu.
Also St. Stephan ist größer, aber da, wo ich aufgewachsen bin, das war ja etwas abgelegen, das waren 4-5 Häuser. Und ich meine, ich erinnere mich noch, da gab es abends Gemeinschaften zum Maisschälen, Kukurutschälen. Man hat diese Kolben geschält, von den äußeren Blättern befreit und als Belohnung gab es Marmeladenbrote. Kannst du dir das vorstellen heute? Marmeladenbrote waren zur Belohnung für einen ganzen Abend zu sitzen in einer Scheune auf dem Schoß und Kukuruz zu schälen. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Aber das ist eben dann diese Dorfgemeinschaft, das ist diese Nachbargemeinschaft, was ich heute sehr oft vermisse.
Und das ist, das muss man jetzt einfach auch mal so, vielleicht klingt das, mag es pathetisch klingen, sagen, es waren ganz andere Zeiten mit ganz anderen Verhältnissen. Wenn du jetzt sagst, man hat versucht, sich so einen Wohlstand aufzubauen, das wenige, was ich über dein Leben weiß, sagt nicht viel über Wohlstand, sondern das sagt über sehr viel über Arbeit. Also das, ja, was deine Mutter...
Wohlstand ja heißt, man wohnt nicht mehr in einer Küche, wo dann in der Mitte ein Steinbackofen war, mit einer Feuerquelle, der Tisch war, der Waschraum war. Das hat man ja dann schon mitbekommen, dass auch so eine Dusche gewisse Vorteile hat und kein Plumpsklo mehr auf dem Hof ist, sondern dass man eine Toilette hat mit Spülung. Ich werde nie vergessen, die Diskussion, das habe ich immer mitbekommen damals, als dann der Architekt mit meinem Vater sich immer gestritten hat, ob man die Toilette ins Bad baut oder nicht. Das ist dann daran gescheitert, weil man nochmal eine Wand machen musste mit einer eigenen Tür. Und es war auch so vorgegeben. Jeder wollte das Gleiche machen wie der andere. Mhm. Man hat so Normen in sich gehabt. Ja, und das muss ich sagen, das habe ich damals so empfunden. Heute würde ich anders darüber denken.
Ihr wart Selbstversorger als Familie. Mhm. Und du hast jetzt gesagt, wenn das alles auf dem Rücken des arbeitenden Vaters geschehen soll, weißt du es besser, weil deine Mutter eigentlich den ganzen Laden da auch geschmissen hat, ne? Also vor Ort. Also was hat sie alles gemacht? Das ist ein kleiner Bauernhof gewesen. Ihr hattet zwei Kühe, ihr hattet Schweine und Hühner.
Genau. Also wir haben quasi natürlich in erster Linie alles auf dem Feld angebaut, wenn es möglich war.
Was zum Beispiel? Kartoffeln wahrscheinlich?
Kartoffeln über sämtliche Krautsorten, von Rotkraut über Weißkraut. Natürlich dann ja die ganzen Obstbäume, Mais zum Füttern der Tiere, Heu wurde gemacht, um natürlich im Winter das Futter zu haben. Mhm. Silage hat man dann hergestellt, um die Tiere im Winter zu füttern. Sie war so beniebelt, dass wir zum Beispiel beim Frühstück, wenn wir ein Ei gegessen haben, die Schalen getrocknet, Kalk, hat sie wieder den Hühnern gefüttert, ja, hat zum Beispiel. Also es war so ein ökologisches System, also sowas wie zum Beispiel Biotonne oder sowas, gab es ja gar nicht. Denn wir haben zum Beispiel, wenn die Kartoffel gekocht hat, haben wir dann das Wasser vom Kochen und das Spülwasser hat sie genommen, vom Vorspülen hat es den Schweinen gegeben. Also wenn man von Nachhaltigkeit spricht, ja, dann kann man diese Zeit als Beispiel nehmen. Natürlich hat sich vieles verändert, aber da muss ich sagen, das hat mich sehr geprägt, auch heute noch nichts wegzuschmeißen, Mittel zum Leben, Lebensmittel vollumfänglich zu verarbeiten. Das war für mich eine wunderbare Zeit und ich habe das natürlich niemals vergessen, woher ich komme. Ich weiß immer, wenn heute einer zu mir sagt, ja, Herr Lafer, ganz schön erfolgreich, dann sage ich, ja, ich weiß aber auch, wo mein Beginn des Erfolges war.
Und man kann Social Media, diesen ganzen neuen Errungenschaften und Kanälen vieles vorwerfen, aber sie geben natürlich, sie sind ja auch nur Plattformen und je nachdem, wie sie gefüllt werden, aber wer danach sucht, findet viele dieser Möglichkeiten auch wieder so einen, oder diesem biologischen Kreislauf wieder näher zu kommen, sagen wir mal so. Schon auch, als du jetzt gerade von diesen Eierschalen gesprochen hast beispielsweise, die sind ja auch tatsächlich extrem kalkhaltig und sind beispielsweise auch, das habe ich gelernt durch so einen Instagram-Clip, natürlich, dass man damit, wenn man die so ein bisschen aufkocht und ins Blumenwasser gibt, dass sie einfach durch den Kalk ein sehr guter Dünger auch sind.
Ja,
oder Kartoffelschalen oder was auch immer man mit dem sogenannten Abfall machen kann. Ne? Also man kann durchaus die neuen Kanäle nutzen, um das gute Alte wieder hervorzuholen und damit zu arbeiten.
Ja, es ist ja auch so, dass man früher sich ja mit den Hausmitteln behelfen musste. Ich werde nie vergessen, also meine Oma hat immer noch gemacht gehabt, so Holunderblütensaft.
Lecker.
Oder Holunderbeerensaft. Wenn wir krank waren, da wurde das aufgekocht, dann haben wir das getrunken. Also im Prinzip wurden sämtliche Mittel aus der Natur genommen, um irgendwas damit zu bezwecken. Das ist natürlich in der schnelllebigen Zeit wie heute so nicht mehr möglich. Aber damals war es ja so, dass wir nicht gleich zum Arzt gegangen sind oder zur Apotheke, weil wir Schnupfen hatten, sondern da hat man erstmal versucht, mit einem warmen Wickel und mit Honig und mit was weiß ich alles, sich selbst zu behelfen. Wenn es da nicht geklappt hat, dann ist man zum Arzt gegangen.
Deiner Mutter hat man angemerkt, ob sie gut drauf war oder nicht. Ihrem Essen konnte man es am besten anmerken.
Ja, das ist so eine leidenschaftliche, war so eine leidenschaftliche Gastgeberin, die wirklich das letzte Unterhemd gegeben hat, um anderen Menschen eine Freude zu machen. Sie selbst hat sich nicht wichtig genommen, sondern sie hat immer geguckt, geht's allen gut, so fürsorglich und nächstenliebend war sie da. Und ich habe sehr früh damit Probleme gehabt, weil ich merkte, wenn das nicht funktionierte, dass meine Mutter sehr lange mit dem Schicksal gehadert hat, was ich eigentlich lächerlich fand. Ich konnte es auch nicht besser beurteilen, aber mir ist aufgefallen bei einer Biskuitrolade, wenn da ein Riss war beim Aufrollen,
Biskuit.
Dann war die 3 Tage komplett schlecht gelaunt und ich habe mich immer gefragt, als Junge mit einer gewissen Sensibilität, ja, was soll das denn? Das schmeckt doch so wie immer, bisschen Puderzucker drauf, in Scheiben geschnitten, merkst du ja gar nichts mehr davon. Nein, das war dieser Drang zum Perfektionismus und das habe ich dann zum Anlass auch genommen, selber anzufangen. Meine Tante hat mir dann Rührschüssel, Schneebesen geschenkt und habe dann versucht, das von ihr wegzuhalten und diese Trauer von ihr wegzunehmen, aber ich war damals nicht in der Lage, das besser zu machen, ganz im Gegenteil. Außer, dass ich die Lebensmittel verschwendet habe, war eigentlich nichts, weil meine Roulade war, die war so trocken, da konntest du Biskuitbrösel draus machen.
Wenn dein Vater Freitagabend nach Hause gekommen ist, kann ich mir vorstellen, dass viel Arbeit auf ihn wartete, klar. Aber dass es auch möglicherweise an den Wochenenden ein besonderes Essen gab. Also es wurde ja in der Zeit, wurde einmal in der Woche gebacken, das war dann vielleicht war es auch am Wochenende, habt ihr gebacken und sonntags gab es in der Regel einen Braten oder Besuch, der kam oder der Pastor
sonntags
oder sowas.
War immer, sonntags war sensationell. Insofern, ich war lange Jahre Ministrant und wenn am Ende des Gottesdienstes war dann die Hostie verteilt und der Herr sah mit dir und ich habe dann das Tablett runtergehalten, es war ja früher so gang und gäbe, man hat sich ja hingekniet, da habe ich schon immer gedacht, was gibt's heute Mittag? Das war für mich schon so der Moment, es geht die Küchentür auf und nach was riecht es? Nun habe ich öfter mitbekommen, da wurde am Samstag das Kaninchen geschlachtet oder das Huhn, dann wusste ich schon, es gibt jetzt Backhändel oder Brathändel, das war dann am Sonntag das Essen. Aber es war halt immer so eine Inszenierung, es war halt so das gemeinsame Essen. Es war nicht immer angenehm, weil wir Kinder auch Rede und Antwort stehen mussten, zum Beispiel auch was das Thema Schule betrifft. Da wurden wir manchmal schon auch hart ausgefragt, wie geht's denn so und so weiter. Da wollte man ja auch manchmal sich nicht gegenüber seinen Schwestern äußern, wenn man da ein Problem hatte irgendwo. Aber gleichzeitig muss ich sagen, ist das, was auch uns geprägt hat als Familie, dass wir gemeinsam über die Höhen und Tiefen gesprochen haben, auch manchmal Streit hatten, weil es nicht immer die gleiche Ansicht gab und natürlich dabei das Essen genossen haben. Und das war halt so, dass wir zu dem Essen alle eine Beziehung hatten, weil wir wussten, wenn das Schwein geschlachtet wurde, dann gab es im Jahr vielleicht 6-mal Schnitzel. Mehr Schnitzel gab es nicht, weil der Rücken natürlich dann weg war. Und deswegen war das immer was Besonderes. Heute ist das ja so, heute machst du den Kühlschrank auf und dann nimmst du was raus und sagst, okay, heute gibt's das. Das gab's bei uns nicht. Und das will ich auch immer wieder den Leuten so ein bisschen an die Hand geben und sagen, versucht so ein bisschen ein Ritual zu erzeugen, dass nicht immer alles jeden Tag sein muss, um einfach das eine oder andere mehr wertzuschätzen. Man wird ja abgestumpft. Also wenn ich jeden Morgen Joghurt aus meinem Kühlschrank nehme, dann ist das irgendwann selbstverständlich wie Zähneputzen. Das ist das, was ich heute so ein bisschen auch anmahne, dass man immer davon ausgeht, dass alles im Kühlschrank ist. Ganz im Gegenteil, man soll manchmal bewusst auf was verzichten.
Welche Sachen fallen dir noch ein, bei denen besonders deutlich war, dass die Natur da funktionieren muss, im Sinne von, es darf keinen Frost geben oder es darf keinen Hagel geben oder so, weil, ne, also Getreide.
Ja, das war ja ein absolutes Mitgefühl und auch gleichzeitig eine Angst mit dem, was passiert. Also ich wusste nie, was sind Eisheilige oder ich wusste auch nicht, was weiß ich, da gibt's so Hundstage und was weiß ich was alles und diesen Bauernkalender, diesen 100 Jahre Kalender, da soll sich ja offensichtlich alles wiederholen. Also das war bei uns alles ein zentraler Mittelpunkt. Da macht man sich Gedanken, jetzt kommen die Eisheiligen, was mache ich mit den Blumen, was habe ich im Garten angepflanzt, muss ich das irgendwie abdecken oder muss ich ein kleines Feuer machen, damit das nicht irgendwie abfriert. Ja, das habe ich heute oder damals alles nicht bewusst verstehen wollen, aber es war ja Teil unserer Entwicklung. Und deswegen bin ich heute so mitfühlend. Also ich bin erst vor kurzem an der Nahe bei einem Winzer gewesen, dann heult dieser Mann von über 70 bei mir, weil in diesem Jahr fast seine ganzen guten Lagen abgefroren sind. Und ich meine, das muss man sich mal vorstellen, welches Schicksal für einen Winzer, der natürlich nichts dafür kann, der alles getan hat und die Natur verhagelt ihm sozusagen unter Anführungszeichen oder erfriert ihm die Blüte bei den Weinstöcken und damit ist das Thema erledigt. Das kann man sich nicht vorstellen, was das für manche Leute für ein Schicksal bedeutet.
Ja, es ist eine ganze Existenz, die da auf dem Spiel steht. Hast du denn das Gefühl, eure Familie war ja unmittelbar, wie viele, viele, viele andere Familien auch, wie früher alle Menschen, let's face it, davon abhängig, dass eben die Jahreszeiten mitspielen, dass man rechtzeitig das Korn einfährt, ne? Also all
absolut.
Diese Sachen, das muss ja alles. Hast du das Gefühl, dass du dadurch, dass du das beobachten musstest, hast du das noch in dir? So dass du rausgehst und es riecht nach Regen oder du weißt, in 2 Tagen kommt Schnee oder irgendwie sowas in der Art.
Nein, das habe ich insofern in mir, weil ich natürlich ganz klar einschätzen kann, was zu welcher Jahreszeit aufgrund der Lebenserfahrung kommt. Also wenn mir einer sagt, okay, wir machen jetzt im März frischen Erdbeerkuchen, dann ist mir schon klar, dass die Erdbeeren, wenn überhaupt, irgendwo aus Kalifornien oder aus Chile kommen. Ich esse Erdbeerkuchen nur im Juni und im Juli, wenn ich die Erdbeeren vor der Tür bekomme mit der richtigen Sonne. Das ist auch eines der ökologischen, wichtigsten Vorgänge der gesellschaftlichen kulinarischen Weiterentwicklung, dass man endlich versucht, eine Abwechslung zu erzielen und nicht immer alles verfügbar haben möchte. Also ich brauche keine Waldbeeren an Silvester und ich brauche keinen weißen Spargel zu Weihnachten. Nein, Spargel esse ich dann, wenn der bei uns unter besten Bedingungen wächst, so wie jetzt. Da gibt es eine gute Jahreszeit, da ist die Sonne da, der Spargel schmeckt süß, der ist bezahlbar. Und das ist auch etwas, was ich heute der Bevölkerung mit ans Herz legen möchte, saisonell zu leben, denn da sind die Waren am günstigsten und am frischesten. Mhm. Man muss halt manchmal ein bisschen mehr machen. Im Winter gibt's nicht so viel, aber dafür hat man im Frühjahr und im Sommer dann und im Herbst die volle Auswahl, wenn es um den Speisenplan geht.
Erinnerst du dich daran, was so ein typisches Gericht deiner Kindheit war, das deine Mutter häufig gekocht hat?
Ja, ganz viele Sachen. Also einmal war es, wir haben sehr viele Hühner gehabt, da wurde dann das Huhn geschlachtet, das ganze Huhn wurde entweder baniert, also die Steile wurden baniert für Backhändel. Und dann hat sie aus den Knochen und aus dem Hals und dem Herz und der Herzleber hat sie so eine Brühe gekocht, so mit Gemüse. Und dann hat sie da dieses rausbasiert, das eine ganze Geflügelklein wurde dann in Würfel geschnitten und sie hat dann so eine Mehlspitze gemacht, leicht braun, mit der Brühe aufgegossen, so eine Art Einbrennsuppe mit ein bisschen Rahm von den eigenen Milchtöpfen, wo oben dann der Rahm, die Sahne geschwommen ist, und hat also dann diese Einbrennsuppe damit fertig gemacht und dann das Kleingemüse, also Gemüse und Geflügelchen reingeschnitten. Das ist so ähnlich wie Hühnerfrikassee heute, aber nur mit anderen Teilen des Geflügels, muss ich sagen, war für mich immer ein absolutes Festessen mit so gekochtem Reis oder natürlich das berühmte Schnitzel, das erzähle ich ja immer, das ist ja mein absolutes Leibgericht von ihr gewesen, wobei ich auch dazu sagen muss, und das ist das Kuriose, ich heute ja mit meiner Erfahrung im Bereich von Kochen ein Schnitzel niemals machen würde. Aber die hat das ja auf 15 Minuten im Schweinefett gebacken. Stell dir mal vor, ich meine, das Tier war vorher schon tot, aber sie hat das so lange gebacken, weil sie Angst hatte, es nicht durch. Und dann natürlich den Salat dazu, der frisch aus dem Garten kam, mit Kürbiskernöl, mit ein paar Kartoffeln aus dem Garten, mit frischem Schnittlauch. Das ist auch sehr, finde ich, die Emotion und die Atmosphäre, muss man auch sagen, weil rein inhaltlich vom Geschmack heute mit den Erkenntnissen der modernen Küche mit Butterschmalz und Kalbfleisch und selbstgemachten Semmelbröseln gibt es sicherlich geschmacklich noch eine Steigerung.
Du hast jetzt Reis erwähnt, das hat mich ein bisschen erstaunt. Habt ihr regelmäßig Reis gegessen?
Ich weiß, dass wir so einen, ich weiß nicht, ob das Spanier war, der irgendjemand kam immer zu Weihnachten und da gab es einmal im Jahr Orangen. Da hat die Mutter immer eine ganze Kiste Orangen gekauft, so große. Das war immer eine Riesenvorfreude und es gab auch Reis von derselben Person. Und da hat sie auch immer, ich glaube, so einen Sack gekauft und dann wurde ab und zu mal Reis gemacht, weil ich persönlich Reis wahnsinnig geliebt habe. Und man muss sich auch mal vorstellen, wie sind die Essgewohnheiten? Also so bin ich groß geworden. Unsere Tochter ist jetzt 28, für die ist das Lieblingsessen ist Sushi. Also du musst dir vorstellen, ein kalter Reis mit einem rohen Fisch, dann noch vielleicht so eine Alge drum gewickelt und dann nochmal dazu so eine scharfe oder salzige Soße mit Wasabi. Wenn man zu mir in der Steiermark gesagt hätte, es gibt kalten Reis mit einer
mit einem rohen Fisch.
Rohen Fisch, ich wäre freiwillig durchs Sprossenfenster gesprungen, ich wäre auch verhungert. Aber so ändern sich natürlich die Essgewohnheiten, natürlich auch durch die Einflüsse der anderen Küchen. Bei uns hat sich ja sowieso der kulinarische Anspruch komplett verändert. Daran sieht man einfach, dass das Essen sehr viel mit der Entwicklung zu tun hat, mit der Bildung zu tun hat. Und ich bin ja dann auch nach Hamburg zu Viehhause gekommen und saß dann da in der Küche und sehe dann, dass da frische Hummer kommen und Seezungen. Das kannte ich nur von meiner Schule. Da hat der Lehrer mit dem Stab an so einem Plastikhummer gezeigt, das kann man essen. Jetzt stell dir mal vor, jetzt kommt da der Hummer, den muss ich erstmal töten, da muss ich den ausbrechen und da muss ich den so zubereiten, dass ein anderer damit zufrieden ist. Unvorstellbare Herausforderung. Mhm. Aber das ist eben eine Entwicklung, die ich dann natürlich mitmachen musste und durfte, aufgrund meiner Ambitionen als Koch was Besonderes zu werden.
Du hast deiner Mutter sehr viel geholfen in der Küche früher. Das führte dazu, dass man wusste, okay, du hast ein ausgeprägtes Interesse für Lebensmittel. Du gehst damit ganz gut um. Hast eine Lehre gemacht in Graz. Hast danach noch bist danach zum Militär gegangen. Und bist dann 1977 in den Schweizer Hof nach Berlin gekommen, um dort zu arbeiten, Erfahrungen zu sammeln und hast lange als Patissier gearbeitet und bist dort ziemlich schnell, ich sag das jetzt so von außen wahrscheinlich etwas flapsig, aber wenn ich das so lese, dein Weg dann, das ging alles so schnell, das erinnert mich an so einen spitzen Fußballspieler, wenn die so gehandelt werden. Mhm. Weil du warst, so liest es sich für mich. Patissier. In die nächsthöhere, ins nächsthöhere.
Ja, gut, ich meine, das ist ja so, dass zu dieser Zeit, 77, 78, wir zum ersten Mal von der Nouvelle Cuisine gehört haben. Das ist ja an uns Köchen nicht vorübergegangen, dass wir in Frankreich eine Entwicklung, angefangen von Paul Bocuse, erleben dürfen, wo man versucht hat, solche Dinge wie eine Sauerampfersuppe zu machen. Also das sind ja Dinge, das kann der bei uns keiner. Gratin dauphinoise oder solche Sachen
war der bei uns. Wieso kann das?
Warum? Ja, weiß eigentlich? Ich nicht, weil die Franzosen ihre französische Küche hatten und wir Deutschen waren ja kulinarisch, ich sage es jetzt mal, nicht an der Spitze der europäischen Gastronomiekultur, sondern die Deutschen waren eher relativ konservativ. Die haben auf das geschaut, was aus dem Ausland kam, die Pizzeria und das ganze Zeug, was dann neu war. Aber ich sag mal so, kulinarisch war das ein sehr handfestes Essen. Das war jetzt nicht so, dass man sagt, das ist die moderne neue deutsche Küche, sondern es war eher die konservative Küche. Ja, und dann haben wir Küche mitbekommen. Mensch, da gibt's ein neues Betätigungsfeld. Und ich meine, ich muss da vorstellen, als ich 1979 bei Viehhauser war, ich war derjenige, der damals dieses Creme Caramel oder Mousse au Chocolat, das war eine der Sensationserfindungen von Bocuse, damals Mousse au Chocolat, nicht mehr in einem Glas angerichtet, sondern auf dem Teller. Weil ich habe ja gerne gebacken und da gibt's ja die berühmte Esterhazy-Torte, wo man ja von Fondant mit so Erdbeermark so ein Muster drauf malt. Mhm. Und habe ich gesagt, ja, wieso kann man das denn nicht mit Vanillesoße und mit Himbeer oder Erdbeermark machen? Und das war der Beginn einer komplett neuen Ära von Desserts. Also da gab es nur Bananensplit, Pfirsich Melba, Coup Danmark, Creme Caramel.
Birne Helene,
das waren die Desserts. Sonst gab es da nichts, sondern Eisbecher. Ja, und dann hat man begonnen, eben das Stück für Stück weiterzuentwickeln. Und das kann man ja sagen, heute bei nahezu 370 Sterne-Restaurants ist das für mich ein Wunder. Deutschland gehört zur absoluten Weltspitze mit der Vielzahl von Restaurants. Und ich glaube, dass heute keiner mehr sagen wird, dass die 3-Sterne-Restaurants in Deutschland schlechter sind wie jedes andere Restaurant auf dieser Welt. Ganz im Gegenteil.
Sprechen wir mal ganz kurz über Sterne. Du hast ja selbst lange einen und sehr lange auch zwei Sterne gehabt in einem Restaurant. Ich habe mir jetzt mal so eine Statistik, ich habe nur Zahlen von 2017 gefunden, was so Sterne-Restaurants angeht. Und da führt mit großem Abstand Japan. Mit über 700 Sterne-Restaurants, gefolgt von Frankreich mit ungefähr 600. Dann geht's schon auf die Hälfte zu, Italien 340, Deutschland, das war zumindest 2017 so, mit 290 und dann kommt Spanien. Also das ist in etwa die Reihenfolge so.
Das ist auch mein Empfinden so. Also ja, ich muss sagen, dass die Japaner aufgrund ihrer, sag mal, Sensibilität und auf ihrer sehr perfektionistischen Art, etwas zu inszenieren, zu Recht so weit vorne sind. Was die machen, ist ja, das Produkt leben zu lassen, aber es so zu inszenieren, dass man daraus ein Geschmackserlebnis macht auf minimalster Art. Also wir neigen ja dazu, immer alles zu übertreiben und das mit sehr vielen Komponenten anzureichern. Aber die Japaner machen einfach den besten Thunfisch mit einer geilen Soße und vielleicht noch zwei Tupfen von irgendwas dazu, von Miso oder von, was weiß ich, Yuzu, Mayonnaise oder was auch immer. Und das ist natürlich das, was auch die Küche ausmacht. Das ist nämlich dieser puristische, außergewöhnliche Geschmack, nämlich das Produkt ist der Star. Und das sage ich ja immer. Ich meine, ich kann als bester Koch aus Wasser keinen Wein machen. Ich muss versuchen, erstmal einen guten Wein zu haben und aus dem guten Wein was Besonderes zu machen. Und deshalb muss ich fragen, die Franzosen haben für meine Begriffe natürlich immer noch irgendwie, sind sie dabei, wenn es um den Ton angeben zu gibt in der Kulinarik. Aber sind wir mal ganz ehrlich, wir sind in Berlin. Wir beide würden uns heute Abend verabreden, wir gehen in ein französisches Restaurant. Da gibt's nicht so eine große Auswahl. Wenn ich aber sage, wir gehen zum Italiener, wir gehen in ein türkisches Restaurant, zum Griechen, da gibt's bestimmt mehrere Seiten in den gelben Seiten, wo wir schauen können, wo gehen wir heute hin. Also daran sieht man, dass sich das auch so ein bisschen gemischt hat, das ganze System, und auch die Einflüsse natürlich der Küchen dieser Welt bei uns präsent sind. Also diese Bokeh Bowls aus Hawaii zum Beispiel. Ja, wer hätte früher mal gedacht, dass wir so eine Schüssel essen mit allen Dingen nebeneinander angeordnet. Aber da sieht man, dass durch diese vielen Reisen, durch die Information, auch durch Social Media, ich finde, eines der größten Probleme für die Entwicklung der Küche ist Social Media, weil man zu sehr immer guckt, was der andere macht. Man hat oft nicht den Mut, seine Eigenheit so zu platzieren, dass man unique ist. Ich meine, das ist ja in Berlin zum Beispiel bei den vielen Sterne-Restaurants ja immer erstmal die Frage, wenn ich jetzt ein Fremder hier bin und nicht hier lebe, nach was entscheide ich, in welches Restaurant ich gehe? Also erstmal kenne ich die Auszeichnung, aber ich kenne ja den Inhalt nicht. Und dann ist natürlich immer ganz gut, wenn man sich selbst ein USB verschafft. Wieso, warum, weshalb möchte ich in dieses Restaurant gehen? Ja, ich meine, wenn ich heute ein 3-Sterne-Restaurant gebe, und da gibt es in Berlin ja, glaube ich, nur eins, dann ist es ja so, dass ich natürlich weiß, das ist die Spitze des Berges.
Ich muss dich kurz auf Pause stellen, ja. Denn es gibt, glaube ich, ganz viele Leute, und ich schließe mich da ein, die die Definition gar nicht unbedingt kennen. Ne? Man denkt so, eins ist halt super, zwei ist noch besser und drei ist Hammer. Ja. So, laut Guide Michelin Deutschland, ein Stern steht für eine Küche voller Finesse, einen Stopp wert. Mhm. Zwei Sterne stehen für eine Spitzenküche, einen Umweg wert. Und drei Sterne stehen für eine einzigartige Küche, eine Reise wert. Okay, also man braucht ja irgendwie eine Art von Definition. Für mich als Laien, ich frage mich, würde ich überhaupt den Unterschied zwischen einer Ein- und einer Drei-Sterne-Küche, würde ich das spüren? Muss ich nicht selbst schon eine Drei-Sterne-Esserin sein, um auf diesem Niveau überhaupt eine Art von Beurteilung fällen zu können?
Ja, das ist das große Problem für die Gastronomie, dass auch der Gast mitwachsen muss mit dem, was der Gastronom anbietet. Also man braucht ja auch heute, wenn man zu den Berliner Philharmonikern geht, in die Philharmonie, braucht man ja auch ein möglicherweise geschultes Ohr, um, ja, ich sag mal, um ein bisschen zu verstehen, was das Zusammenspiel der verschiedenen Instrumente bedeutet für eine Harmonie am Ende des Klangs. Das ist ja für mich lange Zeit, bin großer Fan der Wiener Philharmoniker, war schon oft beim Neujahrskonzert und so weiter. Das ist ja für mich oft die große Frage, sitzen die Leute dort drinnen, weil sie gesehen werden wollen, oder sitzen drinnen, weil sie ein einzigartiges musikalisches Erlebnis geboten bekommen wollen. Und so ist es auch mit dem Restaurant. Also ich finde, dass so ein Restaurant heute in der ganz gehobenen Form auch der Rahmen ist für was ganz Außergewöhnliches, nämlich für eine Inszenierung eines besonderen Anlasses oder auch für ich gönne mir heute was Besonderes oder ich möchte meinem Partnerin oder meinem Partner, möchte ich etwas Außergewöhnliches bieten. Das hat wenig mit Image zu tun, weil ich glaube, dafür ist der Spaß zu teuer.
Nein, ich wollte auch gar nicht auf Image hinaus, und ich freue mich eigentlich eher, dass dieser Vergleich zwischen Musik und Essen mal wieder besprochen wird, weil ich den ganz häufig sehe oder auch so fühle. Und ich habe eben auch das Gefühl, ich habe von klassischer Musik nicht viel Ahnung. Mhm. Und ich würde aber, wenn ich in einem klassischen Konzert sitze, das zeigt die Erfahrung, ich mache das nicht oft, aber hin und wieder, die Musik macht ja was mit mir. Mhm. Nicht, also ich würde jetzt nicht, also weiß ich nicht, 12-Ton Stockhausen wäre es wahrscheinlich nicht für mich, aber bestimmte andere Events, Konzerte wären es, und es würde was mit mir passieren. Mhm. Ich würde es auf einem ganz anderen Niveau erleben, als jemand, der geschult ist und der weiß, welche Aussage dieses Stück, ne, welche Geschichte, welche Dramaturgie und warum jetzt die Bläser und so weiter.
Das war ja damals bei der Eröffnung der Hamburger Philharmonie, das war ja, Elbphilharmonie war ja das für mich, den Artikel werde ich nie vergessen, da war in der Welt so eine ganze Seite von einem Kritiker, der sagt, ich sitze jetzt auf Sitz 2400 so viel und ich habe das Gefühl, die Akustik ist nicht perfekt, weil ich die zweite Geige nicht fein genug in meinem Ohr verspüre, dann stellt sich ja für mich schon mal die Frage, wer von diesen Gästen schon mal sofort weiß, was ist die zweite Geige, und dann natürlich auch diese Feinsinnigkeit hat, das herauszuhören. Das sind dann wirklich die absoluten Spezialisten, und selbst da gibt es oft ein Fragezeichen, ob es Spezialisten sind, weil es ist auch sehr viel beeinflusst von meiner eigenen Situation.
Es ist subjektiv, und da sitzt jetzt, da sitzen jetzt Hans und Beate so ein bisschen getarnt, aber eigentlich sind sie heute Abend die Tester, und Beate hatte echt einen harten Tag, und Hans ist auch sehr unzufrieden, und möglicherweise schmeckt's ihnen, aber irgendwas bleibt subjektiv, trotz aller Schulung und aller Erfahrung wahrscheinlich auch. Und es spielt immer noch so ein Rest, kann ich mir vorstellen, Tagesform da rein.
Absolut, sowohl von dem Team als auch von den Gästen.
Auf beiden Seiten.
Und ich nehme mir gerne ein Beispiel, das ist ja für mich immer so, ich bin ja bei zahlreichen Fernsehshows, da geht es ja immer um irgendjemanden zu begeistern oder den Wettkampf zu bestehen. Und da muss ich immer sagen, eigentlich ist es nicht das Kochen, sondern ist es zu verstehen, was der andere will. Das ist nämlich die große Herausforderung. Wenn ich heute nie, ich sage mal, nehme mal ein simples Beispiel, eine gute Tomatensuppe oder Soße gegessen habe, wie soll ich sie beurteilen? Wenn mein Gaumen abgespeichert hat, immer den ähnlich gleichen Geschmack, dann ist es für den einen vielleicht was ganz Besonderes. Der andere sagt, nee, das schmeckt mir nicht, weil so bin ich das gar nicht gewohnt. Das fängt schon an bei der Farbe. Diese dunkelrote Farbe kann ja gar nicht von Tomaten sein. Da muss doch irgendwas drinnen sein und so weiter und so fort. Aber das ist eine endlose Diskussion, die wir beide heute wahrscheinlich nicht lösen können. Ich freue mich nur, dass wir uns so offen austauschen können, weil es tatsächlich von ganz vielen Faktoren abhängt. Und ich kann aus meiner eigenen Situation sagen, ich sitze manchmal wo ganz einfach und habe ein sensationelles, emotionales Erlebnis. Ja. Das Essen ist gar nicht im Mittelpunkt, es ist irgendwas und dann sitze ich irgendwo und da kommt eine Inszenierung nach dem anderen, da kommt ein Kenner nach dem anderen, fleckt ständig, schmeckt es ihnen, was kann ich noch für sie tun und bringt nach jedem Gang eine neue Serviette. Aber das macht es dann auch nicht. Das macht es dann nicht, weil es muss auch meine Bereitschaft so sein, dass ich loslasse und sage, ich gebe mich jetzt uneingeschränkt in einer guten Situation dem allen hin und lasse es auf mich zukommen. Ohne dass ich vorher irgendwelche Vorurteile habe, ja. Was kostet ja. Das, wo sitze ich da, wer macht was mit mir, sondern einfach machen und fühlen. Das ist das, was ich mir wünsche von der Gastronomie und deswegen sage ich immer, ja, es gibt so viele Restaurants, die nichts mit der Auszeichnung zu tun haben, die aber trotzdem es auch schaffen, Menschen glücklich zu machen.
Werbung. Der Platz, an den ich gerade denke und der mich zielsicher zurückkatapultiert in meine Kindheit, liegt deutlich vor meinen Augen, aber ich kann ihn partout nicht räumlich einordnen. Es handelte sich um ein etwas größeres Rondell, in Hannover war das, an dem auch der Bücherbus der Leihbücherei hielt, zweimal pro Woche, ein Riesending, endlos lang. Und wenn man einstieg, flog einem gleich der Geruch oft gelesener Bücher entgegen. Er erfüllte dieses lange Vehikel, ein Duft, der nicht angenehm, aber auch nicht unangenehm war. Als Chemikerin könnte ich Ihnen sicherlich sagen, ob viel gelesene Bücher anders riechen als weniger gelesene, müsste ja so sein, schließlich hinterlassen viele Hände viele Spuren auf Papier. Wie auch immer, ich liebte das Lesen und ich liebte den immer gleichen Vorgang. Wenn die Frau, es war immer eine Frau, die für die Leihbücherei arbeitete, die jeweiligen Bücher registrierte, selbstverständlich computerlos. Sie schlug jedes Buch hinten auf, zog mit sicherem Griff eine Lochkarte aus einem Karteikasten, notierte das Datum mit Kugelschreiber, griff ohne einen Seitenblick zum Stempel, den sie ohne einen Seitenblick erst aufs Stempelkissen, dann auf die Karte drückte und schließlich steckte sie die beschriftete und die gestempelte Karte in die dafür vorgesehene Lasche. Ich hätte ihr ewig dabei zuschauen können. Das Buch wurde zugeklappt und auf den Stapel der anderen Bücher gelegt, mit denen ich dann kurze Zeit später zufrieden und vorfreudig losmarschierte. Manchmal, wenn ich nicht gleich nach Hause ging, holte ich mir beim Bäcker am Platz ein paar Kekse. Das war eine gute Idee, fand ich, selbstgebackene Kekse zu jeder Jahreszeit. Selbst meine wunderbare Oma Ulla, die ja nun wirklich eine Bäckerin von Format war, wollte ausschließlich zur Weihnachtszeit Kekse backen. Dort, beim Bäcker jedenfalls, konnte man sie immer kaufen. Wir Kinder starrten den gläsernen Verkaufstresen an wie ein Aquarium, ohne natürlich die Glasscheibe anfassen zu dürfen. Die Kekse waren recht groß und nur paarweise zu erwerben. 2 Stück für 10 Pfennige. Konnte man nicht meckern. Uns Kindern kam das natürlich entgegen. Einen Groschen bekam man immer irgendwie zusammen. Und während ich das denke und sage, komme ich mir vor, als sei ich in einem anderen Jahrtausend zur Welt gekommen. Und genau so ist es. Als ich zum ersten Mal die DM Bio Haferkekse aß, klappte in mir augenblicklich die Erinnerung an damals auf. Genauso haben sie geschmeckt. Ganz genauso. Ein bisschen karamellisiert, süß, aber nicht zu süß. Die veganen Hafercookies bestehen aus 40% Haferflocken und eignen sich auch hervorragend übrigens als Kuchenteig für New York Cheesecake. Gott, wie lecker. Ach so, und ich kann sie leider auch immer nur paarweise essen. Einer allein hat bislang noch nie geklappt. Wenn ich Sie mal fragen dürfte, haben Sie ein DM-Bio-Lieblingsprodukt? Würden Sie es mir verraten? Und dazu auch gleich schreiben bitte, wie Sie es zubereiten oder wie Sie es entdeckt haben oder was Sie daran so toll finden, was so gut schmeckt. Schicken Sie die Nachricht gerne an Rust Berlin in einem Wort iCloud.com. Ich würde dich bitten, in diesen Top 4 zu fassen und nacheinander drei Begriffe rauszufischen. Du wirst dann schon sehen.
Also eins habe ich schon.
Ja, eins.
Zwei. Leg das dahin.
Danke.
Wir fangen an mit eins. Das steht hier auf der
das ist
Seite.
Eine alte Telefonrechnung.
Ja.
Was steht da?
Was? Salatbesteck.
Salatbesteck.
Ja gut, Salatbesteck ist nach wie vor ein Muss, es zu haben. Warum?
Was habt ihr zu Hause für ein Salatbesteck?
Also ich habe welches aus Olivenholz, ich habe welches aus Metall, ich bin ja Sammler, ich habe ganz viele. Aber ich will es kurz erklären, warum das Sinn macht. Also Salat ist ja in der Regel ein sehr sensibles Vorhaben, wenn es gerade um Blattsalate geht. Und durch dieses große Besteck habe ich die Möglichkeit, eine große Menge von Volumen umzudrehen, umzurühren. Also würde ich jetzt kleine Löffel nehmen und eine kleine Gabel, da muss ich viel zu viel rühren und die Gefahr, dass der Salat dann matschig wird, ist zu groß. Also Salatbesteck dringend zu empfehlen, wenn ich gerne eine Schüssel Salat auf den Tisch stelle.
Und wenn du zu Hause Salat machst, wenn du sagst, du hast mehrere, nach welchen Kriterien entscheidest du, welches Salatbesteck zum Einsatz kommt?
Das ist gar nicht entscheidend, welches Salatbesteck. Also meistens ist es ja so, dass es eine...
Hast du ein Lieblingssalatbesteck, das dich an jemanden erinnert?
Ja, ich sag ganz ehrlich, ich liebe es mit Olivenholz. Also Olivenholz ist ohne dies so ein natürliches Holz. Ich bin ein Fan davon. Ich habe also selbst in meiner Kochschule die Wände mit Olivenholz verkleidet, weil es ist wirklich, das weiß man ja, etwas ganz Besonderes, altes, stabiles, bis so ein Olivenbaum mal eine dementsprechende Größe hat. Da vergehen 50 und mehr Jahre. Und deswegen bin ich froh, wenn ich sowas habe. So, der nächste Begriff ist hier Küchenuhr. Ja gut, ich meine, Küchenuhr ist klar. Also ich meine, das ist ja, und das ist oft Fluch und Segen zugleich. Also ich kann ja sagen, in meinem Unternehmen habe ich die Uhr gehasst. Warum? Weil oft die Situation entstanden ist, dass die Leute zur gleichen Zeit kamen. Und eine Stunde hat nur 60 Minuten und jetzt muss man sich vorstellen, ob ich in einer Stunde oder zu Beginn einer Stunde 10 Personen etwas serviere oder 50 Personen etwas serviere, ist natürlich ein großer Unterschied. Das war dann oft so, also der Kampf gegen die Uhr, aber man braucht es, um sich zu orientieren, weil nicht nur das Essen, sondern auch die Pausen dazwischen und ich sage mal, das nicht ins Unermessliche in die Länge zu ziehen, ist entscheidend für den Genuss. Also ich hasse zum Beispiel so ein Jagdessen. Also wenn ich wo bin und kaum ist der Teller weg, kommt schon der nächste Teller, sondern man muss es ja auch ein bisschen Revue passieren lassen, ein bisschen verdauen und auch mal Zeit haben, mal 10 Minuten aufzustehen und sich auf den nächsten Gang zu freuen. Also das ist in letzter Zeit sehr oft der Fall, dass ich das Gefühl habe, dass der Koch oder der Service nach Hause möchte, was ich mir oft nicht wünsche.
Und der dritte Begriff.
Das ist jetzt Fruchtfliegen. Ja, das ist natürlich ein absoluter Kampf. Warum? Ich wohne ja in einem Ort, wo ungefähr 50 Winzerbetriebe sind und die Winzerbetriebe fahren ja ihre gepressten Traubenreste in den Weinberg. Und so ab Ende September, Anfang Oktober kann man sich das nicht vorstellen. Das ist bei uns wie die Pest. Also es ist eine Qual. Also es ist alles voll. Der ganze Ort mit schwarzen Fliegen, das ist diese Fruchtfliege sozusagen. Das bedeutet auch, wenn wir bei mir in der Kochschule was machen oder zu Hause, wir müssen einen Bierdeckel oder irgendwas aufs Glas legen. Wir versuchen natürlich dann Essigschälchen aufzustellen und so weiter. Aber das ist eine Invasion. Das ist zum einen negativ, aber zum anderen ist es auch ein Teil des ökologischen Kreislaufes. Also man muss immer das von zwei Seiten sehen. Man könnte sagen, jetzt mache ich überall Fliegen, geht dahin und das alles ist hermetisch abgeriegelt. Aber nein, ich finde, wir müssen auch damit offen umgehen. Und eine Fruchtfliege oder auch wie im Garten auch den Kompost hinzuschütten, damit da viel Würmer entstehen und das Erdreich gelockert wird, das finde ich heute ganz normal. Also für mich ist das ein Teil der persönlichen natürlichen Entwicklung, also in Bezug auf die Natur. Und da bin ich ein großer Verfechter, weil wir uns sehr oft nur den einfachen Weg aussuchen. Und das finde ich nicht gut, sondern ganz im Gegenteil, wenn wir alle einen kleinen Beitrag dazu leisten, dass die Ökologie für unsere Nachkommen eine bessere Chance bekommen soll, dann haben wir auch ein gutes Gewissen.
Wir kommen zur beliebten Rubrik Entweder oder. Basilikum.
Ja.
Knoblauch.
Ja.
Fenchel.
Nein.
Kümmel?
Ja.
Pilze?
Ja.
Lakritz?
Ja.
Kapern?
Ja.
Innereien?
Nein.
Koriander?
Ja.
Ingwer?
Ja.
Aal?
Ja.
Oliven?
Unbedingt.
Rote Beete?
Ja.
Gorgonzola?
Ja.
Harzer Käse?
Ja.
Gut, dann bist du bis auf zwei Sachen, okay.
Ja.
Schwarzbrot mit Butter oder Weißbrot mit Öl?
Schwarzbrot mit Butter.
Feta oder Mozzarella?
Boah, Mozzarella.
Kaiserschmarrn oder Crepe?
Definitiv Kaiserschmarrn. Als Österreicher, hallo.
Mit oder ohne Rosinen?
Also das ist eine Gewissensfrage. Ich habe mittlerweile ein System entwickelt, dass ich den Kaiserschmarrn erst zum Schluss karamellisiere in der Pfanne
und dann
frage ich, wer möchte Rosinen. Dann tue ich erstmal den servieren ohne Rosinen und dann mache ich die Rosinen nochmal in den Karamell.
Das ist schlau. Ja, das ist gut. Mehr Salz oder mehr Pfeffer?
Och, ich würde sagen, gesünder auf jeden Fall mehr Pfeffer.
Fasten oder Völlerei?
Fasten.
Sushi oder Fondue?
Sushi.
Spiegel oder Rührei?
Ich würde sagen Spiegelei.
Picknick im Park oder Frühstück im Bett?
Picknick im Park.
Thunfisch oder Lachs?
Boah, also wenn, nur Thunfisch.
Tiramisu oder Crème Brûlée?
Crème Brûlée.
Reis oder Nudeln?
Für mich jetzt Reis, weil Reis ist mir einfach besser, gesünder als wie Nudeln.
Kartoffeln oder Nudeln?
Kartoffeln.
Kartoffeln oder Reis?
Würde ich aufgrund meiner persönlichen Vorliebe zu Reis nehmen.
Gut. Wir müssen unbedingt über Gesundheit sprechen.
Mhm.
Denn ein Vorfall, der sich vor einigen Jahren ereignet hat, hat dich zum Umlenken und damit auch zum Umkochen bewogen.
Mhm.
Du wolltest deine Tochter in London besuchen und hattest plötzlich entsetzliche Schmerzen und konntest nicht mehr, konntest wirklich gar nicht dich nicht mehr bewegen, konntest nicht mehr richtig gehen, dein Knie.
Ja, ich hatte also ein Restaurant in Bath, bin mit dem Zug dann nach Beddington Station gefahren und bin ausgestiegen und also wie aus dem Nichts macht's einen Stich in meinem Bein und ich denke mir, Meniskus, sofort Meniskus, weil was bricht denn da, was kann da brechen? Ich konnte nicht mehr weitergehen. Es hat mir so die Angst, Schweißperlen und Schmerzperlen aus der Stirn getrieben, dass ich also dann irgendwie da gleich an der Ecke dieses Hotel da nehmen konnte. Die Tochter kam dann ja, hat mich also dann begleitet und ich bin dann ins Zimmer. Ich war nicht mehr in der Lage weiterzugehen, habe natürlich dann sofort angerufen den Arzt, sagte, ja, was soll ich jetzt machen? Ich meine, ich kann auch keine Diagnose machen jetzt von hier aus. Am besten, du fährst morgen sofort nach Hause, morgen früh mit dem ersten Flieger und guckst, wie du da reinkommst, bestellst diesen Transportdienst in Heathrow und fliegst dann nach Hause. Und das habe ich dann auch getan. Meine Tochter hat dann dafür gesorgt, dass das alles funktioniert hat. Ich bin dann nach Hause und bin dann gleich in die Klinik. Und dann sagt er zu mir, nachdem dann dieses MRD gemacht worden ist, der Reifen ist abgefahren.
Ja.
Dann sage ich, was heißt denn das? Ja, der Reifen, ja. Also ist etwas passiert, dass diese dünne Knorpelschicht, die noch da war, jetzt durchgebrochen ist. Und das ist quasi Knochen auf Knochen, reibt jetzt zusammen. Und dann sage ich, ja, was heißt das denn? Ja, sagt er, was heißt das denn? Wenn kein Reifen mehr da ist, muss man
fährt man auf der Felge,
beziehungsweise früher konnte man Reifen runter erneuern, aber es geht beim Knie nicht. Also gibt's nur eine Möglichkeit, operieren. Da habe ich gesagt, auf keinen Fall. Ich habe so viel zu tun. Mein Laden ist voll. Ja, was ist denn die Alternative? Wir nehmen dann starke Schmerztabletten und Magentabletten, damit also die Magensäure nicht von den Schmerztabletten angegriffen wird. Und das habe ich dann monatelang, habe ich das wirklich durchgezogen. Ich war so schlecht gelaunt, so dass ich dann zum ersten Mal in meinem Leben Silvester weg war in Österreich in einer Klinik. Hab versucht, nochmal so eine Operation zu machen, wo man das so ein bisschen schönt und auch ein bisschen nochmal glättet. Hat aber nichts gebracht, dass ich dann im Februar in Heidelberg operiert wurde. Der Professor sagte dann nach der Operation, ja, Herr Laffer, wir sehen uns bestimmt bald wieder. Dann werden wir uns beim anderen Knie wieder beschäftigen. Und nachdem ich dann fast ein halbes Jahr gebraucht habe für die Reha und für den Aufwand, das wieder so hinzubekommen, dass ich wieder voll leistungsfähig war, habe ich mir gedacht, das muss doch was anders geben, wie nochmal operieren, da muss doch irgendwas passieren. Ich hatte auch noch keine Schmerzen und dann bin ich eben durch Empfehlung zu Liebscher gebracht. Und dann hat er zu mir gesagt, als ich dann da war, ja, da musst du erstmal viele Bewegungen jeden Tag machen und das und das. Das ist mal das Erste, das denke ich mir, das kannst du doch einigermaßen machen. Sagt aber, sie müssen zu meiner Frau, die muss Blut abnehmen, wir müssen alles kontrollieren, die Werte und so weiter. Und dann sagt sie zu mir, und sie wissen schon, Herr Lafer, dass sie ab sofort vegan leben. Und dann habe ich gesagt, wissen Sie, was ich für einen Beruf habe, wer ich bin in der Öffentlichkeit, was glauben Sie, wie ich das machen kann? Also ich meine, die Leute wollen von mir, allein schon beim Probieren in der Küche habe ich schon die größten Probleme. Ja, sagt sie, das können Sie jetzt nehmen, so oder so, wie Sie wollen. Sie sind zu uns gekommen, Sie wollen eine ehrliche Meinung haben. Das ist mein Rat, hier sind ein paar Merkblätter und Sie können sich das mal anschauen. Sie kommen nächste Woche wieder und dann wird mein Mann nochmal das Ganze mit den Faszien, mit den Übungen machen und ich rede nochmal mit Ihnen im Detail. Und ich muss sagen, ich habe mir das dann angehört, aber die ersten 2 Jahre war das für mich alles irgendwie so halb schwanger, so, ach, nicht unbedingt, doch. Und dann ist das gekommen, was der Professor mir gesagt hat, ja,
das zweite Knie.
Es wird jetzt ernst. Und das habe ich dann gemerkt und dann ist in mir eine Angst entstanden, nämlich vor dieser weiteren Operation. Da habe ich mir gedacht, bevor ich jetzt mich da wieder nach Heidelberg begebe, mache ich lieber mal jetzt ein bisschen konsequenter meine Ernährung. Und ich muss sagen, ich bin das Beispiel. Auch viele glauben mir, das ist ein Gag oder das Buch ist geschrieben worden, weil ich jetzt irgendwelche Öffentlichkeitsarbeit will. Nein, ich bin das Beispiel, das lebende Beispiel, dass man Arthrose durch Umstellung der Ernährung mit sehr viel Linsengemüse und Getreide und so weiter und so fort, dass man das wirklich auf ein Minimum reduzieren kann. Also ich bin heute total zufrieden. Ich habe so gut wie keine Schmerzen mehr. Ich habe eher mal Schmerzen bei dem operierten Knie, wenn ich sehr, sehr lange gearbeitet habe. Aber rechten Knie habe ich gar nichts mehr. Und das viel wichtiger noch ist, dass meine Blutwert. Ich hatte zu viel
Cholesterin,
Harnsäure, HbA1c-Wert, das Langzeitblutzucker, das hat sich sehr stark reduziert und daran sieht man, dass man mit der einen Sache, für die es gedacht war, sehr viele Nebeneffekte erzielen kann, die heute mir das Gefühl geben, dass ich eine Lebensqualität vorfinde, mit der ich in der Lage bin, meine Ist-Situation zu meistern. Es nützt ja nichts, ehrgeizig zu sein, viele Angebote zu bekommen, Spaß zu haben. Aber in Wirklichkeit hast du keinen Spaß, weil immer ein Schritt vor, 2 Schritt zurück, das macht ja keine Laune. Das geht auch gar nicht, sondern ich kann nur sagen, dass mein Tempo, meine Umsetzung des Inhaltes jeden Tag, die Herausforderung, nur geht entweder Vollgas oder gar nichts. Es ist jetzt keine zweite Liga, sondern es ist Champions League. Und in der Champions League kann es keine verletzten Spieler brauchen, sondern da muss man leistungsmäßig abliefern. Und da bin ich eben froh, dass ich heute von mir behaupten kann, dass natürlich nach den normalen Wehwehchen auch mal eine Grippe oder sowas. Aber ansonsten, toi, 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 bis jetzt, muss ich sagen, ich habe meinen Körper nichts geschont. Gell? Mein Körper habe ich in meinem Leben sehr viel zugemutet.
Die gute Nachricht ist, du hast verschiedene Bücher, Kochbücher geschrieben,
ja,
auch mit Ärzten und Ärztinnen
zusammen. Genau, immer. Zusammen. Also immer so, dass die Ärzte natürlich mir sagen, was sind die wirklichen Eckpunkte und ich dann Rezepte entwickle als Koch, als kreativer Koch. Und da die Zuschauer ein großes Vertrauen zu mir haben, sagen sie, ja klar, der Arzt, den kenne ich und der Koch, den kenne ich auch. Das muss ja was sein, weil ich sag mal, wenn der zu mir sagt, wir verzichten auf Milchprodukte und auf das, dann ist es für mich kein Problem, aufgrund meiner Berufserfahrung, trotzdem schmackhafte und leckere Rezepte zu machen.
Also ich halte nochmal fest, du lebst nicht vegan jetzt, ne?
Sondern ich lebe überwiegend vegan, vegetarisch. Also ich esse ganz wenig Fleisch, ab und zu ein bisschen Fisch. Aber ansonsten liebe ich es so, mir aus ganz frischen Lebensmitteln was Tolles zu machen.
Bevor wir jetzt rausgehen nach diesem Gespräch, würde ich gerne noch 2 Sachen von dir wissen. Erstens, eine absolut überflüssige Anschaffung, die du mal gemacht hast für die Küche, wo du dachtest, ja, oder eine Sache, die dir geschenkt wurde. Die überflüssigste Anschaffung der Welt.
Eine Knoblauchpresse zum Beispiel,
weil
Knoblauch beim Pressen sehr viele diese enterischen Säfte freigibt, die zum Teil schnell fermentieren oder das ist dann so ein Stückwerk in der Soße. Das ist eine.
Also du würdest sagen, du würdest immer eine ganze schneiden. Knoblauch.
Nein, ich würde das schneiden oder mein Tipp ist generell, dass man eine feine Reibe nimmt, so wie für die Zitrone und den Knoblauch reibt und dann reibt man den in den Topf rein. Dadurch verteilt sich das Aroma gleichmäßig und man hat keine Stücke, man kann nicht draufbeißen. Das mache ich sowieso zum einen. Und das zweite, was für mich absolut sinnlos in der Küche ist, das sind so, ja, so ganz spezielle Geräte, die man nur einmal im Jahr braucht, was wie ein Falafelformer oder es gibt so ein Eibruch, wie sagt man das, so ein Eieröffner.
Ja, ja,
wo die Kugel.
Oh, aber es gibt eine Sache, das fällt mir jetzt ein, jetzt mache ich ein bisschen Promo für deinen Shop wahrscheinlich, da gibt es bestimmt noch ganz viele andere Sachen zu entdecken, aber du hast ein Patent auf einen, und den werde ich mir kaufen, obwohl ich so gut wie nie Torte habe, aber ich finde die Idee,
Tortenschneider.
Ja, das ist eine gute Idee.
Ja, das heißt, das ist ja nicht eine Idee, die ich jetzt auf der grünen Wiese mir überlegt habe, sondern das kommt aus der Praxis. Du stehst vor der schönen Torte. Jetzt willst du da ein Stück rausschneiden und merkst, ach, das hängt und da ist die Kirsche noch und da
die
ist das.
Die Spitze fällt ab.
Und die Spitze fällt ab und dann drückst du einfach diesen Tortenschneider rein.
Das ist wie so eine, ihr müsst euch das vorstellen, wie eine Backform, wenn man so will, die elastisch ist. Also das ist die Form eines genormten Tortenstückes. Und dann hat man da einen Griff, der an dieser Backform, bleiben wir dabei, dran ist. Und das ist so elastisch, dass man das zusammenschieben kann.
Genau, richtig. Man kann es zusammendrücken, dann zieht man die Torte raus. Und sobald ich auf dem Teller diesen Stück habe, lasse ich los und das Tortenstück steht
das
dann.
Das finde ich eine super Idee.
Ja, aber das ist meine persönliche Erfahrung aufgrund dessen, dass ich so viele in meiner Küche Unwegsamkeiten immer wieder meistern muss, dass ich gedacht habe, da muss es doch mal für das Zeug eine Lösung geben.
Sehr gute Lösung gefunden. Jetzt brauche ich noch als Abschiedsgeschichte die Erzählung, warum ihr als Kinder an manchen Tagen die Fenster und Türen nicht aufmachen durftet.
Ja, das ist so, dass, wie gesagt, meine Mutter eine begnadete Köchin war und noch eine begnadete Bäckerin. Und bei uns gibt es so ein paar Spezialitäten, die mit Hefeteig gemacht wurden. Also zum Beispiel diese Strauben oder Berliner, also diesen Faschingskrapfen nennt sich das in Österreich. Oder sie hat Brot gebacken und da war immer natürlich ihre Einstellung, dass man, wenn man einen Hefeteig gehen lässt, keinen Durchzug haben darf. Also das muss eine ganz gleichbleibende, feuchte, warme Luft sein. Da wurde immer dann so eine Tischdecke drüber gedeckt.
Also sie hat dann auch einen Topf mit Wasser auf den
Herd gestellt. Ja, zum Beispiel. Oder hat im Backofen Wasser reingeschüttet, damit der Dampf wieder rausgeht, damit also dieser Teig so schön gleichmäßig aufgeht. Und für sie war ja auch, und das ist jetzt der Höhepunkt dessen, was ich so als Kind alles ertragen musste im positiven Sinne, aber was für mich am Ende keine Rolle gespielt hat, war bei dem Berliner Krapfen das Randerl. Das ist ja so dieser weiße Ring rundherum.
Ja.
So, und für sie musste dieser Ring immer gleichmäßig hoch sein. Immer. Und wenn der Teig zu wenig gegangen ist, dann ist diese Kugel reingefallen, auf beiden Seiten so, dass gar kein Randerl war. Ist der Teig perfekt gegangen, ist er geschwommen, so dass in der Mitte dieser Streifen blieb. Und ist der Teig zu weit gegangen, dann ging natürlich gar nichts, war unten braun und oben so und war in der Mitte. Also ich sag mal, das sind alles jetzt Kleinigkeiten, die sind für den Geschmack nicht entscheidend. Aber das ist eben das, wie gesagt, wenn man heute in der Formel 1 fahren möchte, für sich selber den Anspruch hat, dann kann man nicht sagen, ich versuch's mit dem VW Käfer, das wird auf Dauer oder beziehungsweise ein Meter nach dem Start wird das nicht mehr funktionieren.
Ja.
Und deswegen sage ich immer zu Hause, wenn die Leute kochen, macht es vernünftig. Es ist ja für euch, es ist eine Belohnung für das, dass man sich in die Küche stellt, wenn am Anfang und wenn am Ende das Ergebnis stimmt und man am Anfang ordentlich eingekauft hat. Und deswegen, schnell ist auch kein Feind von gut. Es gibt genug Rezepte mittlerweile, die relativ schnell gehen. Und ich glaube, entscheidend sind die Inhaltsstoffe, entscheidend sind die ganzen Inhaltsstoffe, die in Lebensmitteln enthalten sind, die wir für unseren Körper brauchen. Ich meine, es macht ja keinen Sinn, der Apotheke immer Geld zu geben für irgendwelche Zusatzmittel, sondern unsere Nahrung, wenn sie vernünftig gewachsen ist, bietet uns eine Grundlage für das, was unser Körper braucht.
So, und wenn das jetzt hier ein Essen war und wir gehen ins Dessert, du als Spitzenpatissier, wie gehen wir raus? Und zum Schluss das Dessert.
Ich bin zum Beispiel jemand, der weiß, dass zum Beispiel durch den Verzehr von Süßspeisen oder generell von so viel Kohlenhydraten abends, meistens geht man abends essen, den Insulinspiegel nach oben treibt. Und das bedeutet natürlich, dass der Körper nachts nichts abbaut von seinen Reserven. Ganz im Gegenteil, die Speicher aufgefüllt sind, so dass ich in der Regel muss sagen, lieber einen vernünftigen Hauptgang. Und dann ist Ende der Veranstaltung auch kein Schnaps. Also ich bin kein großer Schnapstrinker. Für mich ist ohne dies Trinken nur ein Genussmoment. Also ich sag mal, wenn man die Sinnlichkeit eines Getränkes verspürt, dann in kleinen Schlücken, so ob vom Fernseher oder zum Essen, ein wirkliches Maul voll Wein oder einen wirklichen Geschmack zu genießen, das rundet das Ganze ab. Und das ist das, was ich mir wünsche. Ich bin sogar mittlerweile so oft in der Lage, dass ich zuerst das Getränk aussuche und dann das Essen, weil für mich ist die Kombination aus beiden unabdingbar. Also es macht keinen Sinn, ein schönes Carpaccio zu essen und dazu eine Cola zu trinken. Also das wäre für mich deshalb nicht möglich, weil es würde sich nicht ergänzen und es würde mich nicht, befriedigen, wenn es um das Geschmacksbild geht.
Ich danke dir. Du warst ein sehr illustrer, interessanter und amüsanter Gesprächspartner. Vielen Dank, lieber Johann.
Ja, ich danke dir auch, liebe Bettina. Ich war gerne hier und schön, dass wir so lange mal über ein elementares Grundbedürfnis sprechen durften, nämlich über Essen und Trinken.
Toast dabei ist eine Studio Bummens Produktion. Ausführende Produzentin Wiebke Holtermann. Ton und Schnitt Henk Heuer. Musik Jakob Ilja. Neue Folgen hören Sie jeden Samstagmorgen. Überall da, wo es Podcasts gibt.
Dieser Podcast wurde präsentiert von DM Bio.